Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
6 Goldene und 8 Platin Awards, fast 3 Millionen Tonträger verkauft. Er ist ein deutscher Musik-Superstar. Wir kennen seine Songs eben als Bandmitglied von Rosenstolz, aber auch schreibt er für Stars wie Sarah Connor. Endlich Peter Plate im HR3 Sonntagstalk.
Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich mich auch. Keine Live-Konzerte. Kein Theater, keine Festivals, keine Musical-Shows. Wir müssen am Anfang ein bisschen das schwere Herz hier nochmal auspacken. Wie geht's dir damit?
Naja, ganz ehrlich, ist das natürlich eine Katastrophe. Und man versucht sich halt jeden Tag neu zu motivieren. Und im Endeffekt bin ich ein Teamworker. Ich arbeite seit über 30 Jahren mit Ulf zusammen und wir sind umgeben von ganz lieben Menschen und hatten insofern natürlich Glück. Warum hatten wir Glück? Weil wir Musik machen konnten. Hm. Wir haben unser kleines Tonstudio in dem Haus, in dem wir auch wohnen. Das heißt, wir steigen in den Fahrstuhl, drücken auf den zweiten Stock und sind in unserem Studio und können uns wegbeamen sozusagen und können einfach träumen und unsere Musik machen. Das ist aber trotzdem einfach mal die Wahrheit, dass die vielen Menschen, die... Wie drücke ich das jetzt aus? Ich wollte gerade sagen, die unsere Shows spielen müssen.
Also Ich würde anbieten an dieser Stelle, Peter, das Wort müssen zu streichen. Aber du sagst es ja selber, es gibt diese geschützte kreative Blase, nenne ich das jetzt mal so, mit eigenem Studio und der geschützten Kreativität. Mit Ulf Leo Sommer, mit dem du eben schon seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitest. Aber es gibt natürlich auch die Außenwelt, die kreative Außenwelt. Die meintest du wahrscheinlich.
Genau, und im Ernst ist es natürlich wirklich so, dass die tollen Schauspieler, die Musiker und wir haben so viele Tränen gesehen, aber auch ganz ehrlich mitgeweint, weil es einfach so auswegslos war. Umso mehr freue ich mich jetzt natürlich, dass wir mit Partnern den Mut gefunden haben, im November ein Musical anzusetzen und auch Bibin Tina geht wieder weiter. So, auf der einen Seite habe ich die Freude, auf der anderen Seite als Unternehmer habe ich wahnsinnige Angst, das muss ich auch sagen. Hm. Als Kreativer überwiegt die Freude und ich bin zum Glück mehr Kreativer als Unternehmer, also insofern alles gut.
Und trotzdem hast du ja eben erwähnt, auch du musst dich immer morgens nochmal motivieren, gerade wenn die Zeiten so schwierig sind und all die Monate und das Jahr, was hinter uns liegt. Was ist denn dein bester Motivationstipp, um trotzdem zu sagen, ich stehe auf, ich versuche mein kreatives Füllhorn dann sprühen zu lassen, damit wir als Hörer und Hörerinnen dann auch irgendwas davon haben?
Ich glaube tatsächlich das Umfeld. Natürlich habe ich auch eine Beziehung, die wunderbar läuft, aber ich glaube jeder, der, egal ob du Single bist oder eine Beziehung hast, es ist einfach beides ziemlich schwierig in diesen Zeiten. Insofern muss ich sagen, mir hilft...
hört dein Partner mit oder kannst du dich offen reden? meiner ist ja nicht da an diesem Sonntagmorgen, obwohl er das natürlich zu Hause auch hört. Ich sage dir, es ist auch Stress, die ganze Zeit zusammen zu sein.
Genau, also selbst wir haben ja leider keine Kinder, wir haben nur einen Hund, aber selbst zu zweit dann halt irgendwann ist es halt doch ist schwierig. Also die Motivation ist für mich tatsächlich, das muss ich zugeben, meine Arbeit hier, weil wir sind überwiegend 4 Leute hier und 2 davon sind halb so alt wie Ulf und ich. Wir haben uns einander getröstet, man lernt sich nochmal ganz anders kennen, man ist auf einmal wie so eine Familie. Wir haben hier wenig Konflikte und viele Lachkrämpfe, muss ich sagen.
Wenn das deine Bilanz von Corona ist, intensives Zwerchfelltraining, dann Gratulation, lieber Peter Platte. Oder was bleibt noch? Was würdest du sagen, aus dieser Erfahrung tatsächlich, was ist etwas, was du mitnehmen wirst?
Ja, doch, tatsächlich. Also ich habe jetzt keine schweren Depressionen in meinem Leben gehabt, aber ich neige ja schon auch zu Depressionen oder sagen wir mal zu Schwermütigkeit und so. Ne? Mhm. Aber bin ich völlig davon überzeugt, dass das Gute bleibt. Von sowas bin ich immer überzeugt. Die guten Erinnerungen, die wiegen viel schwerer als die schlechten. Ulf und ich sind nochmal ganz anders zusammengewachsen wieder in dieser Zeit. Wie gesagt, so tolle Musiker kennenzulernen. Wir haben eine ganz kleine Plattenfirma. Da arbeiten alles echte, in Anführungsstrichen, echte Musiker und keine Bürokraten. Und zu sehen, dass wir das hinkriegen...
Überrascht auch dich ein bisschen.
Wir schreiben keine schwarzen Zahlen, aber wir machen gute Musik. Nein, das überrascht mich wirklich auch, dass wir auf einmal, wir haben so Zoom-Meetings, wo wir dann da sitzen wie die Bürokraten und jetzt planen, wer was macht und so. Ich finde das ganz aufregend. Also das ist das Positive daran. Man lernt sich nochmal neu kennen.
Und trotzdem höre ich ja auch bei aller Schwermütigkeit und Traurigkeit, die uns sicherlich auch in den Armen gehalten und in den Fängen gehalten hat in den letzten Monaten, ein Hauch von Optimismus. Denn der Vorverkauf läuft schon an für die Herbstpremiere des Musicals Kudamm 56. Wir reden drüber und ich entnehme dem, du bist froh um die Ablenkung. Und ich bin froh, dass du heute an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk mein Gast bist. Gleich mehr mit dir, lieber Peter. Was wäre Kassel eigentlich ohne den Herkules? Frankfurt ohne die Zeil? Auf jeden Fall wären beide Städte ohne ein Wahrzeichen ärmer. Und einer der Orte in Berlin ist der Kudamm. Kennen viele von den Besuchen bei Freunden oder natürlich auch von den Klassenfahrten. Nach dem benannt ist eine erfolgreiche Fernsehserie im ZDF und ab Herbst jetzt auch ein Musical. Daran arbeitet zurzeit mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk, Peter Plate, Musiker und Produzent. Unter anderem eben auch von Rosenstolz kennen wir ihn als eine Hälfte der Band. Und für die, die die Serie nicht kennen, Kudamm, was ist denn das eigentlich, Peter? Worum geht's?
Ja, die Serie ist geschrieben von der wunderbaren Annette Hess und das Tolle ist...
Ich lache, weißt du, warum ich lache? Weil Annette Hess, und du als Musiker kennst das bestimmt, manchmal abends ihr Handy auf den Fußboden stellt und dann sich in die Nacht tanzt. Kennst du die Tänze von Annette?
Ist das nicht toll? Ich habe gerade gestern Nacht mir ihren neuesten Tanz angeguckt. Ich liebe es.
Ich liebe es auch.
Das ist einfach... Und das sagt so viel über Annette aus.
Ja.
Ulf und ich haben die Serie Kudamm 56, wie die jungen Leute sagen, gesuchtet. Also wir konnten gar nicht aufhören, weil es so toll geschrieben ist. Es geht um eine Mutter, die mit ihren drei Töchtern zusammenlebt. Diese Mutter betreibt eine Tanzschule, die Tanzschule Schöllack, und hat drei Töchter im, wie man damals so schrecklich sagte, im heiratsfähigen Alter. Monika ist so unsere... Nein, Monika sind natürlich Ulf und ich schwer verliebt. Monika war jetzt schon ein bisschen anders. Sie hatte keine Lust auf die Hauswirtschaftsschule und hat auch vieles in Frage gestellt, war eigentlich eine Rebellin sozusagen. Und diese ganzen Konflikte, die in dieser Zeit natürlich da liegen, weil der Kudamm war ja nicht so prunkvoll wie heutzutage. Aber trotzdem war es noch das Zeichen für eine eigentlich vermeintlich bessere Zeit. Das klingt auch doof.
Hm. Für Aufbruch, aber
genau,
es ist ja, wir sind ja eigentlich 70 Jahre zurück und wer zuletzt auf Klassenfahrt auf dem Kudamm war, kann sich vielleicht noch erinnern. Aber was würdest du sagen, ist heute das Faszinierende des Kudamms?
Ich komme ja aus der Provinz, aufgewachsen in Goslar am Harz, Anfang 90er nach Berlin gegangen, danach habe ich 10 Jahre in Friedrichshain gewohnt.
Und Braunschweig hast du jetzt verschwiegen.
Danke, stimmt. Braunschweig, da habe ich Zivildienst gemacht und auch ein bisschen Sozialpädagogik studiert. Ja, nach 10 Jahren Friedrichshain habe ich gesagt, ich möchte jetzt mal in Westen ziehen. Und seitdem wohne ich hier am Savini-Platz. Also das ist ganz nah am Kudamm dran. Und ich liebe den Kudamm immer noch. Am Kudamm erkennt man eigentlich auch immer unsere Gesellschaft. In den 90ern hatten wir auch mal eine große Wirtschaftskrise. Dann kamen diese ganzen 1-Marks-Läden und später auch 1-Euro-Läden. Und es war so ein bisschen runtergerockt. Dann ging es wieder nach oben. Jetzt in den Corona-Zeiten sind natürlich ganz viele Läden, die da dicht machen. Der Kudamm ist und bleibt aufregend.
Als Spiegel unserer Zeit oder vielleicht auch als Spiegel unserer Gesellschaft, die Serie Kudamm 56 kann man auch nochmal sehen in der ZDF-Mediathek. Aber wenn es schon eine Fernsehvorlage für dich gibt als Produzent, engt das dann ein oder beflügelt das dann eher beim Schreiben für ein Musical?
Ja, das Lustige ist, wir haben uns jahrelang Gedanken gemacht, was für einen Stoff kannst du in Deutschland eigentlich machen, weil du brauchst ja Zutrauen, du brauchst irgendjemanden, der an dich glaubt und sagt, ja, mach daraus mal ein großes, großes Musical, weil klar, man kann eine ganz kleine Geschichte erzählen und ein Off-Stück machen, aber wenn man sagt, man versucht etwas zu machen für alle, brauchst du irgendjemanden, der auch an dich glaubt. Und insofern kam dann der Anruf, hättet ihr Lust, Kudamm 56 als Musical, die konnte gar nicht sagen, zu machen, so schnell habe ich ja geschrien, Ulf war neben mir. Tatsächlich war das der Stoff, auf den wir eigentlich jahrelang gewartet haben, aber wir sind nicht selbst drauf gekommen, muss ich auch sagen. Wir haben die Serie zwar gesehen, aber wir sind nicht drauf gekommen. Es liegt ja so auf der Hand, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Die hat die Tanzschule, wir konnten lustige Rumbas schreiben, Cha-Cha und so, und aber auch gleichzeitig spielt es ja im Zeitalter, als der Rock'n'Roll erfunden wurde. Wir hatten aber auch wiederum keine Lust, ein komplettes Klischee-Musical zu schreiben, sondern haben auch unsere Handschrift da reingemacht. Also es bewegt sich irgendwo zwischen Pop, Rock und Fantasie und lustiger Rumba.
Ja, und ihr konntet euch musikalisch austoben. Es hat auch dieses alte Bild noch von Deutschland, dieses Nachkriegsdeutschland, Aufbruch, die Befreiung eben in diesem Fall der Hauptfigur, der Monika. Wir reden gleich weiter über Songs dieser Stadt. Da gibt es auch große Vorbilder. Frank Sinatra hat einen Song geschrieben über New York, Herbert Grönemeyer über Bochum und ihr eben auch den Titelsong Berlin, Berlin aus dem Musical Kudamm 56. Den spielen wir jetzt und dann sind wir gleich wieder im Gespräch, okay? Freue mich auf dich,
super.
Peter Plate, heute im HR3 Sonntagstalk und jetzt Berlin, Berlin. Er beschäftigt sich mit einer Story, die spielt vor fast 70 Jahren, 11 Jahre bevor er überhaupt geboren wurde. Peter Plate ist Musiker, Produzent, Komponist und Sänger, heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk und zusammen mit seinem musikalischen Freund und Kollegen Ulf Leo Sommer schreibt er Songs für das Musical Kudamm 56. Als ZDF-Serie mega erfolgreich und das hat die Drehbuchautorin Annette Hess zum Star der Autorenszene gemacht. Titelsong ist die Hymne an die Stadt Berlin und da steckt viel drin. Die Zerrissenheit, die Sehnsucht, der Krieg, der Mauerfall, die Partys. War das eigentlich schwer, Peter, einen Song über deine Stadt zu schreiben? Auch oder trotz gerade großer Vorbilder?
Es war tatsächlich so, dass wir uns als Aufgabe das gesetzt hatten, einen Berlin-Song zu schreiben. Und dann sitzt du da vor dem Blatt Papier sozusagen und denkst genau das, oh Gott, Frank Sinatra hat das schon gemacht, Grönemeyer hat das schon gemacht, Berlin-Song gibt es auch schon einige.
Komm, ich gehe nach Hause. Nein, aber das macht ein
genau,
Peter
doch.
Plate nicht.
Genau, wir dachten dann irgendwie, man muss Berlin eigentlich als das beschreiben, so wie wir es auch empfinden, als wir hierher kamen, Anfang der 90er. Und das hat uns dann eigentlich auch die Tür geöffnet, weil wir dachten, okay, wie war's denn? Ich kam als verwöhnter Wessi aus meiner Studentenbude mit Heizung und Badezimmer und so und zieh dann in so eine Einraumwohnung nach Friedrichshain mit Außentoilette und die Kohlen musste man aus dem Keller hochholen. Und der Berliner an sich empfängt dich ja auch nicht gerade mit offenen Armen. Die haben ja so eine
leichte Raufasertapete auf der Haut, so ein Schmirgelpapier.
Genau.
Aber das beschreibt ihr ja auch im Song, dass es rau ist, die Falten, dass es die Zeugin im Untergang ist, kaputt und zerstört und sich eigentlich immer wieder selbst auch erneuert und erfindet. So wie wir uns ja auch, wenn wir in der Stadt sind und leben, geht in Frankfurt natürlich auch genauso gut, aber Berlin ist nochmal anders. Die Stadt erfindet sich neu.
Genau, und das war dann nämlich auch unser Zugang. Das ist echt so eine heiße Braut, die irgendwie einen an der Waffel hat.
Also die Leute, mit denen man gerne befreundet sein will. Ist es eine Liebeserklärung an die Stadt?
Auf jeden Fall, das muss ich sagen. Also Berlin, ich habe vieles falsch gemacht in meinem Leben, wie hoffentlich jeder. Aber Berlin bereue ich gar nicht.
Und der Blick auf die Konkurrenz, New York, Frank Sinatra hast du gerade erwähnt, Grönemeyer mit Bochum,
also so,
der Schmerz hat sich gelegt oder ist der noch präsent? Muss ich mir da Sorgen machen?
Das hat sich tatsächlich vertanzt sozusagen, aber New York, New York ist ein klasse Song, das muss ich sagen. Also so einen guten Song haben wir noch nicht geschrieben.
Und hilft das Eintauchen in die eigene Biografie, um dann auch nochmal in die Zeit einzutauchen und in die Stadt einzutauchen oder hat das für euch Schreiben für das Musical dann doch eher über die Musik funktioniert?
Als die Anfrage kam zu Kudamm 56, haben wir gesagt, das Traumprojekt, aber es geht nur, wenn wir das mit Annette machen. Und wir kannten ja Annette gar nicht.
Mhm.
Und dann haben wir alles dran gesetzt, ein Treffen mit Annette zu machen. Und das haben wir dann hier gegenüber gemacht, im Café Savini. Und wir saßen an einem Tisch und also ich habe mich sofort verliebt, Ulf sich auch, weil sie sagt ja, was sie denkt. Und meint, eigentlich finde ich Musicals scheiße. dann haben wir halt gesagt, okay, welche kennst du
denn? Ich bin schon mal im und Team Annette.
Genau, ja, genau. Und dann haben wir gesagt, vielleicht sollten wir mal nach London fliegen und uns Musicals zusammen angucken. Da hat sie gesagt, ich habe Flugangst. Auf einmal kam ein Anruf. Ja, übrigens, ich habe so einen Kurs gemacht. Ich steige ins Flugzeug und wir fahren nach London.
Wie geil ist das denn?
Und dann sind wir zusammen nach London geflogen und haben uns Shows angeguckt. Ich möchte jetzt die nicht benennen, weil das ist alles im Leben ist Geschmackssache, ne?
Ja.
Und wir hatten dann ein Musical gefunden. Auf einmal ist Annette aufgestanden im Publikum und hat ganz laut geklatscht und so. Ich wusste, jetzt, das ist es.
Jetzt habt ihr sie.
Genau, wir wussten, jetzt haben wir sie. Und das Musical ist Jamie über eine Drag Queen. Und das war dann auch noch so Pop-Rock, wo ich dann auch wusste, oh, ein Glück, das können Ulf und ich auch. Weil Ulf und ich kommen ja nicht aus der Klassik. Wir können keine Noten lesen, wir können nur so komponieren, wie wir das halt können. ja, da wussten wir, das kann wirklich funktionieren. Und ab dann war das ein Fest. Bis dann Corona kam, war es einfach ein Fest.
In dieses Fest tauchen wir gleich nochmal ein, lieber Peter Plate. Denn wenn die Autorin dann auf einem roten Klappstuhl in London ausrastet und applaudiert bei einem Musical, dann müssen wir noch mal erklären, wie ihr, also auch Kinder so der 90er in Berlin, 2000er, in dieses Berlin 56 dann auch eintaucht. Das war ja eine sehr männerbesetzte Welt. Es war auch eine Besatzungszone, es gab die Einflüsse durch Soldaten, die Mauer war noch nicht gebaut. Lasst uns gleich noch mal eintauchen in diese Zeit, wie ihr das dann eben musikalisch abholt. Peter Plate ist heute mein Gast, Musiker, Produzent, Komponist, der keine Noten lesen kann. Ich hoffe, mein Sohn hört nicht zu, dem ich immer wieder sage, auch mal Noten lernen. Bis gleich, Peter. Wir Eltern motivieren, animieren unsere Kinder ja immer gerne mal ein Instrument zu lernen. Auch mein Sohn hat nicht immer Lust, Noten dann zu lernen für sein Klavier. Aber Peter Plate, mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk, hat ja gerade gesagt, ich habe zusammen mit meinem Partner Ulf Leo Sommer Hits für Rosenstolz und Sarah Connor geschrieben, obwohl auch ich keine Noten lesen kann. Also, das finde ich nicht schlecht. Also Hits hat mein Sohn jetzt noch nicht geschrieben. Aber das ist ja, glaube ich, der Beweis dafür, dass der Spaß, das Gefühl, die Kreativität das Wichtigste beim Produzieren von Musik ist, oder Peter?
Vor allem, wenn er das schummeln kann, das zeigt ja, dass er auf jeden Fall irgendwie musikalisch ist. Sonst würde er ja da nicht schummeln können. Im Endeffekt weiß ich nicht, wie es richtig geht. Ich hatte ja eingangs auch erzählt, ich bin hier umgeben, zum Beispiel von unserem Co-Produzenten Joshua. Der hat natürlich das studiert. Der weiß sozusagen, was er tut.
Was bringst du dann ein, Peter?
Genau, Teamwork. Also ich glaube, das, was hilft, ist wirklich Teamwork, dass jeder so seine Berechtigung hat. Ulf und ich sind produzententechnisch eigentlich wirklich so die alten Säcke. Wir sitzen auf unserem roten Sofa rum, vorne wird ein Sound gespielt und wir sagen, nee, klingt doof, mach einen anderen Sound. Und dann wird so lange der Sound gesucht, bis wir den Sound super finden, weil die Leute auch immer fragen, was ist denn eigentlich ein Musikproduzent? Und man kann das am besten vergleichen, im Film nennt man das ja Regisseur. Und ich weiß nicht, wer sich das mal ausgedacht hat, dass das in der Musik Produzent heißt, das ist totaler Quatsch. Man muss eine Meinung haben, man muss sagen, das finde ich schön. Und das fällt ja vielen schwer. Es gibt ja ganz viele Schöns.
Ja, das stimmt. Und es gibt ja auch dein Schön und es gibt mein Schön und es gibt uns Schön. Welches Schön hat dann die Priorität? Geht es auch darum, eine Entscheidung zu fällen, entscheidungsfreudig zu sein und dazu zu stehen, die Verantwortung zu tragen?
Absolut. Also was hier die Türen fliegen, wir sind ja beide sehr impulsiv, Ulf und ich. Also Ulf steigt viermal die Woche aus und ich vielleicht so zweimal die Woche. Und dann wichtig ist, dass man nach einer Minute wieder einsteigt. Ich habe aber in der Tür, weil mir Ulf so, wir waren ja auch mal ein Paar und irgendwann ging er mir so auf den Geist und dann habe ich von Herbert Wehner gibt's den Satz, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen.
Ja.
Und das steht an meiner Tür. Ich finde, das gehört halt dazu. Zur Verantwortung gehört eigentlich dann auch dazu, dass man sagt, ja, ich habe mich geirrt. War Quatsch, was ich gesagt habe.
Ja, genau. Und es heißt dann aber auch, dass Erfahrung eine Bereicherung ist für die Entscheidungsfähigkeit. Merkst du, dass sich das geändert hat im Laufe der Jahre? Oder man kann ja schon fast sagen Jahrzehnte, Entschuldigung.
Ich glaube, unsicher bin ich immer noch. Aber ich war früher auch so ängstlich. Und ich hatte auch wahnsinnige Komplexe, weil ich halt eben keine Noten lesen kann. Ich bin nicht das, was man einen echten Musiker nennt. Ich würde mich niemals als echten Musiker bezeichnen. Ja, ich bin kein Instrumentalist. Ich kann nicht richtig toll spielen. Ich kann so meine paar Harmonien drücken sozusagen. Ich kann auch okay meine eigenen Songs spielen, aber ich bin definitiv nicht das, was man Musiker nennt. Und insofern hatte ich wahnsinnige Angst zu sagen, so jetzt kommt hier ein ganz berühmter Mensch und ich muss mich dann ans Klavier setzen. Da bin ich früher gestorben. Ulf und mir hat wahnsinnig geholfen, dass wir das Glück hatten, uns mit Annette Humpe und Inga Humpe anzufreunden. Und da haben wir gemerkt, okay, die kochen auch nur mit Wasser. Die arbeiten nämlich sehr ähnlich wie wir. Das hat schon mal geholfen. Und dann ist halt dieses Meinungshaben, ne? Also wenn man jetzt mit einer Sarah Connor sitzt und sich Gesangsmelodien ausdenkt, ist natürlich klar, die singt einen natürlich in Grund und Boden. Bei ihr klingt halt alles schön. Und wenn ich singe, klingt halt alles schlimm.
Gut, aber lassen wir das die Juroren, die dir fünfmal den Echo und sechsmal die goldene Stimmgabel und so weiter verliehen haben, nicht wissen. Aber das erhöht dann, wenn du dann auch noch mit Preisen überschüttet wirst, kann ich mir ja vorstellen, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich hier was abliefern, von dem ich innerlich denke, ich kann das gar nicht leisten. Das ist ja immer den Bruch, den man als Kreativer dann vielleicht hat, mit dem man auch leben muss. Erschwert das dann einen Preisregen? Also du wirst ja ausgezeichnet für etwas, von dem du eigentlich denkst, ich kann das nicht.
Ja, das stimmt. Aber ich habe noch keinen Künstler getroffen, dem das nicht auch so ging.
Ja, das meine ich. Mhm.
Wir haben halt alle einen an der Waffel. Bei uns liegt der Größenwahn und dieses Ich kann gar nicht. Die wohnen Tür an Tür. Gut. Ich glaube, dass es muss wahrscheinlich auch zusammen wohnen, sozusagen.
Und wenn du dann noch der Vermieter bist, dann kann ja auch nichts schief gehen.
Genau.
Peter Plate ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Freue mich, dass du da bist. Rosenstolz hat meinem Gast heute im HR3 Sonntagstalk den Durchbruch beschert. Heute hier und jetzt ist er der Meister der Popmusik und unglaublich erfolgreich. Auch der Song jetzt ja noch so aktuell. Momentan arbeitet er und er ist ein Teamplayer und da auch besonders treu. Nämlich er schreibt immer wieder und gerne mit Ulf Leo Sommer zurzeit gerade an einem Musical-Projekt. Es heißt Kudamm 56. Peter Plate ist heute mein Gast. Peter, wie geht ihr denn da musikalisch ran? Was für Musik wurde 1956 eigentlich in Deutschland gehört?
Wir haben uns den eigentlich eher genähert über die Charaktere. Ne? Wenn die Mutter Katharina Schollack auftaucht zum Beispiel, haben wir gesagt, sie besetzen wir unbedingt so klassisch. Also sie singt dann, man könnte fast sagen, operesk. Das hat natürlich eine wahnsinnige Eindringlichkeit, aber in bestimmten Momenten auch eine unheimliche Komik. Es ist zwar eine tragische Geschichte, die wir erzählen, aber es ist auch zum Wegschreien komisch. Es gibt ein Lied, wo Katharina Schollack davon erzählt, dass früher doch alles besser war, was 1956 natürlich eine große Aussage ist. Und sie singt das wirklich als ganz trauriges Opernlied und man lacht sich dann weg, hoffentlich. Also wir zumindest. Und dann natürlich, wenn dann die Jungen kommen, also Freddy und so, die sind natürlich mit dem Rock verortet. Ich möchte mal anders drauf antworten. Wir hatten keine Lust, schlechte Songs zu schreiben. Also ich finde es ganz schlimm, wenn wir irgendeine Filmmusik oder so machen dürfen. Da steht da, und jetzt kommt ein schlechtes Lied. Und ich denke, was soll denn das sein? Das ist ja eine Beleidigung für uns. Also macht ja gar keinen Spaß. Also haben wir dann auch versucht, die Rumba oder den Cha-Cha lustig zu schreiben. Oder so, dass er trotzdem auch immer ans Herz geht und so.
Aber dieser Humor ist euch ja dann offensichtlich ein ganz wichtiger Schlüssel im Zugang zu den Texten. Obwohl das ja diese Nachkriegszeit keine humorvolle Zeit war. Es war ja auch noch eine bleiernde Zeit. Es lag ja noch dieser dicke, dicke Staub, die Wunden, die Verluste, das große Schweigen, was alles unter die Familienteppiche gekehrt wurde. Das lag ja auch noch in diesem Land.
Genau, also es war halt auch wirklich dieser eigene Zugang und die vielen Gespräche mit der Annette auch. Meine Mama ist geboren 46, ihr Bruder, mein Onkel, ist 3 Jahre älter und der ist selber halt schwul. Was dem alles angetan wurde, das ist so schrecklich. Im Kudamm 56 wird es ja auch gezeigt, also die Elektroschocks und so. Man hat ja wirklich versucht, das Schwulsein durch Elektroschocks auszutreiben. Und
die kleinbürgerliche, spießige Miefigkeit, die Enge, die gedankliche Enge, genau. das kommt da ja alles raus.
Und insofern war es uns ganz, ganz wichtig. Dieser Song sozusagen ist für mich, für meinen Onkel und das ist für mich eines der wichtigsten Lieder auch gewesen. Und das ist so eine anrührende Ballade. Ich glaube, der Zugang ist, dass wenn du dann schreibst, dass du jeden Charakter, für den du da ein Lied schreibst, versuchst, dich in den reinzuversetzen und den gerne zu haben. Auch mit den ganzen Schwächen. Weil das zeichnet uns Menschen ja auch aus. Keiner von uns ist ja nur gut. Wir haben ja auch alle was ganz Schlechtes in uns. Mhm. Das muss man halt auch zulassen dann.
Aber es geht um den liebevollen Blick. Also, dass man mit warmen Herzen schaut auf jemanden und nicht nur das Negative sieht oder das, was dich kalt abstoßen lässt. Aber ein Popsong, ich bin jetzt nicht sehr erfahren im Schreiben von Songs, erzählt ja die Geschichte in knapp 3 Minuten, plus minus. Und ein Musical in 90, macht das dann leichter, macht es das schwieriger? Also das eine ist ja wie so eine Perlenschnur mehrerer Songs und das andere ist ja die Essenz.
Ja und nein, ne? weil es gibt ja verschiedene Musicals. Also es gibt das, ich versuch's mal so zu erklären, es gibt die Musicals, da ist es was, und jetzt gehe ich über die Straße und dort stehen viele Autos. Also da wird gesungen, was sie tun. Mhm. Das kann ich nicht, weil ich das langweilig finde.
So wie im Tatort. Ich stehe jetzt auf und hole mir ein Bier und dann bringe ich dich um. Da wird auch immer genau gesagt, was man sieht.
Genau, ja. Und das ist nicht, also vielleicht fehlt uns auch das dramaturgische Verständnis oder so, aber diese Musicals reizen uns gar nicht und wir machen eher sozusagen immer den Subtext. Mhm. Habe ich das jetzt okay erklärt?
Ich glaube, ja. Ich sag jetzt mal ja und spiele einen Song, dann kann jeder drüber nachdenken und wenn jemand nein sagt, soll er mir schreiben, okay? Gleich geht's weiter mit Peter Plate. Gleich mehr mit dir, Peter.
mein heutiger Gast, der nie ein musikalischer Einzelkämpfer war, Peter Plate. Wir haben dich kennengelernt als 50% von Rosenstolz und mit Ulf Leo Sommer versorgst du Hype-Pop-Deutschland mit Hits. Nach Rosenstolz habt ihr eben auch für Zweiraumwohnung Sarah Connor oder mit Sänger und Sängerinnen von Bibi und Tina gearbeitet und für die natürlich auch die Musik geschrieben. Ich frage mich die ganze Zeit, klar, das klingt nach einer Geschichte voller Erfolge, aber Peter, gibt's denn auch so Momente, wenn die Popstars anklopfen für eine Zusammenarbeit mit euch und dann stellt ihr alle fest, ups, die Chemie, die stimmt ja gar nicht.
Das gibt's natürlich auch, aber es ist mir auch wichtig, das eigentlich immer wieder zu sagen, also ich würde sagen, dass Ulf und ich auch mehr Flops hatten als Erfolge und dass zu jedem Erfolg bei uns auch mindestens immer ein Flop dazu gehört. Wir wissen nämlich auch nicht, wie es geht. Das ist ja auch das, was es immer wieder so sexy macht, dass man sich zusammensetzt und sagt, ja, lass uns irgendwas Tolles hinkriegen, aber man weiß nicht, wie es geht. Ich glaube, fast keiner kann einen Hit auf den Knopfdruck schreiben. Ich zumindest nicht.
Aber deine Zuwendung auch zu dem Zögern, zu der Angst, zu dieser Brüchigkeit, wird das etwas oder wird das etwas, was vielleicht ein großes Scheitern am Ende dann steht und kein Ausrufezeichen, kein Charterfolg? Das finde ich ganz spannend, das zuzulassen, weil die meisten benennen das ja nicht, dass das auch dazu gehört.
Genau, ja. Doch, das gehört total dazu. Und jeder Künstler oder jede Künstlerin, die zu uns kommt, muss auch... Hose runterlassen darf man heutzutage auch nicht mehr sagen. muss sich auch öffnen. Also wenn man hierher kommt und sagt, schreib uns mal einen Hit, das wird nicht funktionieren.
Was brauchst du denn, damit es funktioniert? Also machen wir das an dem Beispiel von Sarah und Vincent. Das ist ja der Song, der uns auch alle hier begeistert hat, den wir monatelang, wochenlang gespielt haben. Also du wirst es auf deiner Abrechnung ja gemerkt haben, was alles von uns kam. Wie funktioniert das dann?
Das ist zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel. Bei Vincent war es natürlich Sarah Connor, die im Endeffekt gegen jede Ratschläge seitens Plattenfirmen oder auch tatsächlich Radioberatern oder wie immer man das nennen möchte, alle haben gesagt, das wird nicht funktionieren. Und sie hat aber gesagt, das ist aber mein Lieblingssong von meiner neuen Platte oder für mich das Statement der neuen Platte. Ich möchte damit als erstes rauskommen. Und dann hat es ja glücklicherweise auch funktioniert. Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall erstmal eine selbstbewusste Künstler, Künstlerin, die auch sich nicht verunsichern lässt. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Also wenn man mich fragt nach dem Frust, den ich habe über diese Plattenbranche, und da habe ich einen gehörigen Frust, ohne frustriert zu sein hoffentlich, sind es immer die Leute, die einen reinquatschen. Ich denke immer, ach, lasst uns doch einfach alle machen, dann hätten wir vielleicht auch bessere Musik in Deutschland. Mhm. Aber jeder weiß es besser und so. Und ich glaube, es werden viel zu viele Künstler verunsichert. Und das ist schade.
Also es gibt wenige selbstbewusste Künstler, die dann ganz klar eben auch, was wir vorhin schon angesprochen haben, entscheidungsstark sind.
Genau.
Wie zum Beispiel Sarah Connor, die sagen, genau, das ist der Song, mit dem ich mein neues Album repräsentiere und das ist ein Thema, was mir auch wichtig ist.
Ganz genau. Und es ist mir egal, ob ich dann in Top 10 bin mit der Single oder nicht. Mhm. Diesen Mut brauchst du natürlich, ne? Bei Vincent kam wirklich erschwerend dazu, dass Ulf und ich natürlich schwul sind und sie hatte diesen Wunsch, so einen Song zu machen und wir haben erst gesagt, oh Gott, bitte nicht. Also diese schwulen Songs so von wegen halte durch und so, schrecklich. Wir hatten gesagt, wenn, lass uns doch bitte einen Song schreiben über jemanden, der total stark ist. Hm. Eine Fiktion, einen Mann, der dann auch noch zwei Kinder großzieht mit seinem Partner und lass uns das einfach aufbauen. Weil diese Geschichte an sich, selbst bei Witz, die macht ja gar keinen Sinn. Plötzlich hat er schon Kinder und so. Wir haben ja dann auch noch die andere Geschichte. Es gab doch immer die eine in der Abitursklasse zum Beispiel, wo alle gesagt haben, ach, die wird bestimmt ganz toll. Mhm. Und so oft ist es ja dann, genau die ist dann schnell frustriert und die anderen brauchen halt etwas länger. Das wollten wir halt auch beleuchten in dem Song. Es geht ja gar nicht nur um Vincent in diesem Lied.
Aber es war ja trotzdem auch ein Mutmacher-Song, nenne ich das jetzt mal, für Menschen. Es gab aber auch viele, die danach getraut haben, mit diesem Song im Rücken ihr Coming-out gegenüber der Familie, den Eltern, Freunden dann auch tatsächlich zu formulieren. Und
ganz genau.
Das ist natürlich... Wenn man jetzt selber in einem liberalen, aufgeklärten Umfeld lebt, habe ich zwischendurch gedacht, Leute, wir haben 2019 und trotzdem war eben noch so eine große innerer Neoprenanzug, diese innere Mauer bei vielen eben da, dass es diesen Song als Sprachrohr brauchte. Hat euch das auch überrascht?
Das hat mich gar nicht überrascht. Mhm. Es hat mich aber sehr betroffen und bewegt. Das muss ich wirklich sagen, weil... sagen dann doch überwiegend die Heterosexuellen, wieso, ihr habt doch schon alles, euch geht's doch gut und so. Wo ich dann sage, ja, aber stell dich doch mal irgendwo in irgendeinem Dorf auf den kleinen Dörfern ist ja das Tolle, da ist ja oft eine größere Toleranz als so in den mittelgroßen Städten. Aber es gibt schon noch Ausgrenzung, da muss man sich nichts vormachen und auch ganz subtile. Und natürlich trauen sich immer noch nicht viele, das ihren Eltern zu sagen. Mhm. Ich bin gerade heute so bewegt, es gibt eine neue Serie, die heißt It's a Sin. Die spielt in den 90ern und da wird die ganze HIV-AIDS-Problematik aufgearbeitet. Und ich habe die gestern mit meinem Mann gesehen und wir haben so geweint und gleichzeitig hat man auch gesagt, das ist ja unvorstellbar, das ist alles erst 30, 35 Jahre her, wie diskriminiert wir eigentlich wurden, was weiß ich, im Krankenhaus, kein Besuchsrecht für den Partner, dann haben die Mütter oder die Eltern die AIDS-Kranken besucht, mit nach Hause genommen und der Partner durfte nie wieder seinen Freund sehen, das war alles legal, weil das Thema Patientenverfügung, das muss man mal sagen, das haben wirklich auch viele Schwulen und Lesben vorangetrieben und davon partizipiert jetzt die ganze Gesellschaft, weil das gar nicht so ein Thema war, also es gab es ja vor der Hochzeit sozusagen, vor der Ehe, insofern, ich glaube, ja, so ein Song wie Vincent, ich bin da ganz stolz drauf. Ich bin stolz auf Sarah Connor, dass sie diesen Mut hatte, das so durchzusetzen. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig.
Und hätte ja Sarah nicht Ja gesagt, dann wäre der trotzdem auf dem Album geblieben? Oder was wäre dann passiert, wenn sie nicht so reagiert hätte oder sich nicht so eingesetzt hätte? Was glaubst du?
Na, das Tolle an Sarah ist in dem Fall, dass diese Option gab es gar nicht. Das war völlig klar, dass das auf dem Album landet.
Ich würde sagen, wir spielen mal den Song Vincent und sind dann wieder im Gespräch, lieber Peter. Bis gleich.
Was ist das Schöne und was ist das Spannende am Leben? Es ist bei jedem anders. Die einen wissen vielleicht schon in der Grundschule, was sie mal werden wollen, machen eine entsprechende Ausbildung und los geht's. Bei anderen ist das Leben so ein bisschen wie so ein schlängelnder Fluss mit vielen Abbiegungen und Umwegen. Versuchen mal dies, mal das, bis sie dann den Beruf finden und den Ort, der ihnen liegt und mit dem sie glücklich sind. Mein heutiger Gast, würde ich einfach mal so sagen, Peter Plate, gehört zur zweiten Kategorie. Er ist heute Musiker, Komponist und Produzent. Hat aber angefangen, klar, mit Abi, Studium, abgebrochen, im Friseursalon gearbeitet und irgendwann dann komplett zum Musik machen und zum Glück gewechselt. Siehst du dich selbst, Peter, eigentlich als erfolgreich und wie misst du das, Erfolg?
Toll ist natürlich, dass wenn man mit irgendjemandem geschrieben hat, dann wieder andere hier anrufen und auch Lust haben, mit einem zu arbeiten. Das würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, dass mir das nichts bedeutet. Aha. Das freut mich total. Das macht mir auch Riesenspaß. Oder dass man aufgrund der Vergangenheit jetzt sowas schreiben durfte wie Kudamm 56 und dass dann auf einmal Leute an einen glauben und so. Das bedeutet mir wirklich richtig viel. Aber dieses Erfolgsding, das fühlt man ja nicht so richtig.
Ja, es ist dann vielleicht kurzfristig und danach liegt auf dem Weg vor einem ja dann das nächste Zweifeln schon wieder. Genau. Oder die nächste Angst, die man überwinden muss. Aber dieses, ich habe es eben gerade genannt, so einen schlängelnden Fluss, zu dem ja auch mal ein abgebrochenes Studium gehören kann oder eine längere Phase des Findens. Glaubst du, das war für unsere Generation noch einfacher, weil Studiengänge heute ja über Bachelor, über Master nochmal ganz anders strukturiert sind? Wir haben ja teilweise sehr lange gesucht, sehr viel gefeiert und hatten nicht immer gleich eine Antwort. Könnte man auch Eltern da ein bisschen beruhigen, wenn Sohn oder Tochter auch mal Studium abbrechen will?
Das finde ich ganz toll, dass du mich das fragst. Und ja, ich würde da auf jeden Fall, ich habe ja leider keine Kinder, aber ich habe die tollsten Neffen und Nichten der Welt. Und natürlich haben wir auch gerade in unserer Familie dieses ganze Drama. Du machst Abitur unter Corona und dann bist du gleich an der Uni und du kennst die Uni gar nicht von drinnen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, mal ein Studium abzubrechen. Ich finde es auch nicht mal schlimm, sich ein Jahr Auszeit zu nehmen, wenn man jung ist. Weil ich bin jetzt 53 und ich stelle fest, bei mir geht es echt schon los, dass ich älter werde. Also ich merke das halt auch so richtig. Ja. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich habe meinen Frieden, aber ich habe meinen Frieden deswegen, weil ich wirklich gelebt habe zwischen 20 und 40. Und jetzt lebe ich auch noch. Ich finde es super, aber für mich ist es ja nicht so schwer zu sagen, ich bleibe jetzt zu Hause und mach mal easy. Ich glaube, es ist ganz wichtig für die jungen Leute, dass die sich austoben und wissen, was sie wirklich wollen und dann erkennen, man weiß nie, was man wirklich will und all sowas. Das gehört dazu.
Ja, und das, wenn du jetzt sagst, du merkst es schon, dass älter werden, darf ich fragen, woran?
Woran?
Stöhnst du schon so und atmest so schwer aus, wenn du dich hinsetzt und musst schon eine Hand auf den Oberschenkel nehmen, wenn du dich aus deinem tiefen Sofa wieder hochdrückst? rauchst oder woran merkst du das?
Nein. Ich rauche ja glücklicherweise seit 5 Jahren oder so nicht mehr. Ich habe mir zum Rauchen aufhören Yoga geschenkt. Also ich mache wirklich Yoga, so weit wie Männer das können.
Du klingst schon wie Heiner Lauterbach. Morgens ein Smoothie und sonst nur Yoga. Oh Gott.
Zum Beispiel Smoothie würde ich nie trinken, finde ich ganz fürchterlich. Ich wäre auch bestimmt ansehnlicher mit 5 Kilo weniger, aber das ist mir echt egal. Ich bin jetzt älter und ich feiere das auch. Aber trotzdem finde ich es wichtig, den Sport zu machen und so. Nee, also ich kann mich noch ganz gut bewegen.
Jetzt kommen ja viele... Das beruhigt mich, dass auch da...
Nein, aber ich finde, das wirklich nochmal zu sagen, wenn man versucht, mit 53 so auszusehen wie mit 23 und zu sagen, ich darf jetzt nur noch so wenig wiegen wie damals, das ist eine Vergewaltigung am eigenen Körper. Du musst für immer dasselbe Gewicht halten und so, das ist doch alles Quatsch.
Naja, vor allen Dingen, wenn man ja auch öffentlich altert. Also wir kennen dich ja eben auch, wenn man das alles nochmal sich anschaut. Man weiß ja auch, wie du ausgesehen hast und kann es ja auch heute eben sehen. Und da fühlen sich ja viele verpflichtet, dass sie noch so aussehen müssen eben wie 23. Und du machst dich davon frei. Und trotzdem musst du ja innerlich auch eine Nähe zur Generation der 23-Jährigen haben, weil du arbeitest ja auch viel mit jungen Musikern zusammen.
Ja, absolut. Ich freue mich an jungen Menschen und auch, dass sie von... Die stehen morgens so auf und sehen schon super aus. Und man selbst halt nicht mehr. Das macht doch nichts. Wir sahen doch auch mal alle super aus. Das gehört halt dazu.
Das stimmt. Nur während man super aussieht, kapiert man gar nicht, dass man super aussieht. Aber wenn man dann älter wird und schlimm aussieht, das kapiert man leider sehr gut.
Ja, genau. Das stimmt. Aber ey, das muss man mit Humor nehmen.
Ja, das denke ich auch, dass das Beste ist. Aber das funktioniert trotzdem, eine Anbindung an die Musik, an die Generation, an das Gefühl einer Generation. Das muss ich ja bei dir, wenn du oder wenn ihr Songs schreibt, dann trotzdem übertragen. Wie schaffst du diese Brücke?
Das musste ich lernen, mich zurückzunehmen und da auch mal, natürlich, das hängt immer von ab, mit wem man arbeitet. Das ist natürlich bei Max Rabe jetzt leichter, als wenn man versucht, etwas Jüngeres zu machen. Mhm. Und da muss man halt mal sagen, okay, jetzt hier mit dem Beat kenne ich mich einfach nicht aus. Ich halte mich einfach mal raus. Mach du den Beat und ich mach die Melodie. Das wäre total gelogen, zu sagen, man versteht jetzt in meinem Alter diese Beats von jemandem, der 20 ist oder so. Das ist doch auch toll. Sowas nennt man ja Zusammenarbeit.
Also dann sich zurückzunehmen und dann auch wieder offen zu sein, was der andere mit einbringt. Also da sind wir wieder bei der Teamarbeit.
Ja, ich glaube schon. Und aber auch gleichzeitig natürlich ab und zu gegenzuhalten. Es waren jetzt 4 Jahre lang diese Popsongs in, die immer gar keinen echten Refrain mehr hatten, sondern man nannte das so eine Hook. Also dann war der Sänger fertig mit Singen und dann kamen 16 Takte so düt und so. Und das hat mich so gelangweilt, dass ich gesagt habe, macht mal, da muss ich jetzt nicht mithalten.
Ich frage mich ja immer, warum alle reisen und nie ankommen. Also man hat das Gefühl, viele sind mit ihrer Abi-Klasse und was die Leute machen und sind immer unterwegs und haben alle kein Zuhause. Das tut mir immer ein bisschen leid. Aber gut, das ist vielleicht nur mein persönlicher Eindruck. Peter, wir reden gleich weiter. Ich freue mich, dass du mein Gast bist heute an diesem Sonntag.
Den Sonntagvormittag mit meinem Gast zu verbringen, Peter Plate, ist ja auch so ein bisschen so, als wenn man der Sonne folgt. Er ist Musiker, er ist Komponist, sitzt zurzeit am Musical Kudamm 56, kennen wir alle als Fernsehserie. Und im April erscheint eine neue Version des Albums Kassengift, seiner alten Band Rosenstolz. 2022 geht's dann wieder los mit den Live-Shows von Bibi und Tina und auf Tour. Optimistisch, lieber Peter, dass das auch wirklich alles klappt?
Ja, wir fangen im Februar 22 an und ich bin da absolut optimistisch, auf jeden Fall.
Hörst du irgendwas, was wir noch nicht hören? Was das bei Konzerten ist, dann tatsächlich auch wieder, wenn wir alle geimpft sind, wir uns treffen können, ja? Oder weißt du mehr als wir?
Ich weiß auf keinen Fall mehr als Karl Lauterbach, aber... Es ist einfach auch meine Aufgabe, optimistisch zu sein. Ich glaube, wir müssen diese Eckpfeiler jetzt auch senden und sagen, doch, das wird dann stattfinden. Und ganz ehrlich, wenn es nicht stattfindet, wird es halt verschoben. Mhm. Aber das ist jetzt erstmal unser Job. Man muss sich mal vorstellen, ein Kind, was jetzt 6 Jahre ist, das war ein Sechstel seines Lebens im Lockdown. Wir müssen einfach die geilste Show der Welt für die Kids hinstellen. Die müssen da hingehen und weggeblasen sein und hoffentlich tagelang davon reden. Das ist jetzt... unsere Aufgabe und alles andere ist dann erstmal unwichtig. Mhm. Weil nur so können wir im Kopf dieses Musical, also ich bin jetzt bei Bibi und Tina, nur so können wir das im Moment kreieren, um zu sagen, wir müssen jetzt den Kids das bieten. Ich glaube, ich motiviere mein Team ganz falsch, wenn ich denen jetzt sage, ach, wird eh nix.
Ja, Also die innere Handbremse kann man dann immer noch ziehen, aber während des Prozesses wäre es, glaube ich, falsch. Wenn sämtliche Einschränkungen weg sind, die durch die Pandemie momentan bestehen, was ist das Erste, was du machst?
Ich glaube, in meiner Family feiern. weil das ist...
So wie in den 90ern oder doch ein bisschen ruhiger?
Ach, das Lustige ist, also die Seite meiner Familie sozusagen, meine Mama, mein Bruder, meine Schwester, wir sind... richtige Feiermäuse. Also wir halten noch richtig lange durch.
Okay.
Und teilweise sind unsere Partner und Partnerinnen schon im Bett, aber wir sitzen da immer noch. Und also.
Ich hab's nicht anders erwartet, lieber Peter. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Ich wünsche dir, dass alle deine Dankeschön. Kreativen Projekte dich dahin tragen, was du dir im kreativen Prozess erträumt und erahnt hast. Danke dir.
Ich bedanke mich. Das hat mir riesigen Spaß gemacht. Tschüss.
Zu Hause in Hessen.